Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, hallo nochmal. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, das ist immer irgendwie so ein bisschen wie nach Hause kommen, wieder mal hier zu sein, aber das ist einfach so und das ist schön so. Heute bin ich ganz besonders dankbar, dass ich hier sein kann, weil vorgestern habe ich noch mit dem Veit telefoniert und gesagt, du, ich weiß nicht, ob das Sonntag klappt, weil ich habe noch mit hohem Fieber und Schüttelfrost im Bett gelegen, aber ein gut gemischter Medikamentencocktail aus unserer Hausapotheke und viel Gebet haben das dann irgendwie möglich gemacht. Und es geht mir heute schon viel besser, nur die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Aber ich denke, das sollte klappen. Ich muss euch gestehen, als ich die E-Mail bekommen habe mit der Themenreihe und mit meinem Thema, über das ich sprechen darf, da war ich anfangs nicht so ganz begeistert davon. Andere Themen haben mich viel mehr angesprochen und ich habe gedacht, da würde ich viel lieber drüber sprechen. Dann habe ich dem Christoph eine E-Mail geschrieben und habe ihm das auch gesagt. Er hat da gar nicht drauf reagiert. Da habe ich gedacht, okay, da komme ich wohl nicht drum rum, da muss ich das wohl machen. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann habe ich gedacht, ach ja, eigentlich ist es doch überhaupt kein Problem. Es ist ja nur ein Vers, keine große Exegese, das geht ganz schnell. Hat man auch schon viel drüber gehört, kamen sofort 1000 Ideen und so habe ich gesagt, ach, das geht. Warum habe ich das eigentlich anfangs nicht machen wollen? Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto deutlicher ist mir geworden, so einfach ist das Ganze doch nicht. Da steckt ganz schön was hinter. Klar, vordergründig ist diese Frage ganz einfach. Was wäre, wenn Gott alle Menschen liebt? Das ist eine Frage, die sich jeder ganz persönlich stellen kann, die ich mir ganz persönlich stellen kann. Was wäre, wenn Gott mich liebt? Ich meine, ich weiß, dass Gott mich liebt, deswegen muss ich da nicht lange drüber nachdenken. Und die meisten von euch, die hier sitzt, ihr wisst das auch. Und ihr habt sicherlich auch sehr schnell eine Antwort auf diese Frage parat. Manch einer, der hier sitzt, weiß das vielleicht aber auch noch nicht. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, weißt du, dass Gott dich liebt, dann würdest du vielleicht mit Nein antworten. Und vielleicht beschäftigt dich diese Frage, was wäre denn eigentlich, wenn Gott mich lieben würde? Ich bin davon überzeugt, dass es für diese Predigt zunächst mal egal ist, ob du diese Frage jetzt mit Ja oder mit Nein beantworten würdest, weil ich der Meinung bin, dass für beide Personengruppen etwas dabei ist. Weil ich glaube, dass diese Frage noch viel mehr beinhaltet, als das, was wir vielleicht auf den ersten Blick vermuten würden. Wenn man sich intensiv mit dieser Frage auseinandersetzt, ich glaube, da muss man erstmal ganz schön schlucken. Was wäre, wenn Gott wirklich jeden Menschen liebt? Nicht nur die paar Prozent Christen, die hier so über die Welt laufen, sondern wirklich jeden Menschen. Das ist eine steile Aussage. Und das muss man erstmal verdauen. Und um euch zu verdeutlichen, warum ich der Meinung bin, dass das so eine steile Aussage ist, habe ich hier mal eine kurze Präsentation vorbereitet. Die lasse ich einfach mal kommentarlos durchlaufen. Wie geht's euch mit diesen Bildern? Ist teilweise schon herausfordernd, oder? Natürlich, da sind einige sympathische Menschen dabei gewesen. Da können wir uns gut vorstellen, dass Gott die lieb hat. Dann sind da einige Menschen dabei, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Herr Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Das Gleiche gilt auch für Helene Fischer oder Uli Hoeneß. Ja, bei den Bayern-Fans sicherlich noch sehr beliebt, aber ich glaube, der Rest der Bevölkerung hätte gut darauf verzichten können, dass der nochmal zurückkommt zum FC Bayern. Dann hatten wir Mesut Özil dabei. Der hat ja nun auch bei dem Großteil der Deutschen wirklich jeden Kredit verspielt. Und Jogi Löw ist auch nicht mehr so unumstritten, wie er das vor 4 Jahren noch gewesen ist. Ganz im Gegenteil, steht ganz schön in der Kritik. Trotzdem können wir uns bei diesen Menschen schon auch noch vorstellen, dass Gott diese Menschen liebt. Aber es waren ja auch echte Grenzfälle dabei. Zahnärzte zum Beispiel. Ja, ich muss morgen wieder dahin. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott Zahnärzte liebt? Oder Lehrer? Ja, den einen oder anderen vielleicht schon. Es gibt ja auch ganz nette Lehrer. Auch außerhalb von Bibelschulen soll es ganz nette Lehrer geben. Ja, der Thorsten Jäger zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob er da ist, aber das war, als wir noch in Pernze gewohnt haben, unser Nachbar. Und da habe ich ihn kennengelernt als einen ganz netten Zeitgenossen. Wenn der als Lehrer genauso nett ist wie als Nachbar, kann ich mir gut vorstellen, dass Jesus den auch lieb hat. Bei meiner Englischlehrerin aus der Oberstufe hätte ich da so meine Anfragen. Nee, aber ganz ernsthaft. Es ist doch ganz klar, dass man bei dem ein oder anderen Bild, was dabei war, dass man da auch Bauchschmerzen kriegt. Da waren ja schon einige harte Brocken dabei. Kannst du dir vorstellen, dass Gott wirklich jeden einzelnen dieser Menschen liebt? Ganz grundsätzlich müssen wir uns natürlich erstmal die Frage stellen, ob Gott denn überhaupt jeden Menschen liebt. Ist das denn tatsächlich so? Oder macht Gott vielleicht doch auch Unterschiede, so wie wir das auch tun? Wir würden von uns ja niemals behaupten, dass wir alle Menschen lieben, weil das schlicht und einfach nicht wahr wäre. Aber ist Gott wirklich so radikal, wie das in dem Vers, der heute dieser Predigt zugrunde liegt, ausgedrückt wird? Der wahrscheinlich bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Irgendwie läuft das mit der Präsentation nicht. Jetzt, okay, danke. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der erste Punkt meiner Predigt ist die Frage, die sich unweigerlich aus unserem Thema und aus diesem Vers ergibt, nämlich die Frage, warum sollte Gott denn jeden Menschen lieben? Welchen Grund gibt es überhaupt dafür, dass Gott den Menschen lieben sollte? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir in der Bibel ein ganzes Stück zurückblättern, bis ganz an den Anfang, den Schöpfungsbericht. Das erste Buch Mose, Kapitel 1, in Vers 26 heißt es, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Da erklärt Gott die feste Absicht, dass er Menschen schaffen möchte. Es ist ein unbedingter Wille, Menschen zu erschaffen, die ihm ähnlich sind. Ein Vers weiter, in Vers 27, setzt er das Ganze dann in die Tat um. Da sprach er, so schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Und noch ein paar Verse weiter in Kapitel 2 lesen wir dann, dass Gott einen schönen Garten angelegt hat, diesen Menschen diesen Garten als ein Zuhause gegeben hat und dass er dort in besonderer Gemeinschaft mit dem Menschen gelebt hat. Eine Gemeinschaft, die wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. Das höchste Ziel Gottes ist es, einen Menschen zu schaffen, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und deshalb erschafft Gott sich einen Menschen, der ihm ähnlich ist, und er verleiht ihm eine Stimme, um mit ihm reden zu können. Kommunikation ist ganz wichtig. Gott redet. Gott redet schon, bevor er den Menschen erschafft. Wir wissen nicht, mit wem er redet. Es ist aber auch letztlich egal, es kann Jesus gewesen sein, es können Engel gewesen sein. Wichtig ist nur die Beobachtung, Gott redet. Gott ist ein kommunizierender Gott und als ein solcher erschafft er sich einen Menschen, mit dem er reden kann. Gott spricht den Menschen auch direkt nach seiner Erschaffung an und im Gegensatz zu allen anderen Geschöpfen ist der Mensch dazu in der Lage, darauf zu reagieren und Gott zu antworten. Das Besondere am Menschsein liegt in der direkten Kommunikation mit Gott, was Veit gerade auch gesagt hat. Wir können das alle, ganz spontan, wir können alle reden, wir können alle mit Gott reden, wir können alle beten. Und Gott kommuniziert nur mit dem Menschen und mit keinem anderen Geschöpf. Er spricht auch andere Geschöpfe an und er gibt ihnen Aufträge, die mit der Schöpfung zusammenhängen. Aber auf ein direktes Gespräch lässt Gott sich nur mit dem Menschen ein. Jetzt werdet ihr natürlich einwenden, und das ist ja auch ganz richtig, dass das ja heute gar nicht mehr so ist wie damals. Dass zwischen dem Schöpfungsbericht, aus dem ich gerade vorgelesen habe, und hier Johannes 3, Vers 16, da liegen ja ganz, ganz viele Seiten und auf diesen Seiten ist viel passiert. Das können wir ja nicht einfach ignorieren. was hier dazwischen steht. Und das wollen wir auch nicht ignorieren. Wenn wir hier nur ein paar Seiten weiterblättern, dann wird sehr schnell deutlich, wie Gottes gute Schöpfung sehr schnell den Bach runtergegangen ist. Adam und Eva lassen sich von der Schlange verführen. Sie essen eine Frucht, von der Gott gesagt hat, sie sollen nicht davon essen. Und sie lehnen sich damit gegen Gott auf. Und diese besondere Gemeinschaft, die sie mit Gott hatten, die ist mit einem Schlag zerstört. Gott schickt sie aus diesem Garten weg. Und wenn wir dann noch ein paar Seiten weiterblättern, dann lesen wir, wie die Menschen sich jetzt auch gegeneinander auflehnen. Kain lehnt sich gegen Abel auf, er schlägt seinen Bruder. Der erste Mord, der passiert schon auf den ersten Seiten der Bibel und es geht eigentlich ständig bergab. Da kann man nur noch den Kopf schütteln, wenn man das so liest. Genauso wie man sicherlich gerade bei der Präsentation auch an der einen oder anderen Stelle am liebsten den Kopf geschüttelt hätte. Trotzdem bleibt die Frage, und das ist die entscheidende Frage, hat Gott denn eigentlich jemals aufgehört, den Menschen zu lieben, trotz dieser ständigen Abwärtsspirale? Und das können wir ganz klar mit Nein beantworten, denn auch das steht auf den vielen Seiten hier zwischen. Gott hat den Menschen immer wieder Brücken gebaut, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Gott ist immer wieder auf den Menschen zugekommen und die letzte, die entscheidende Brücke, die baut er in Jesus. Und das klingt in unserem Vers auch an. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und damit komme ich zur zweiten Frage, die Frage, die aus der ersten Frage resultiert. Wie kann Gott denn jeden Menschen lieben? Die Antwort hier in diesem Vers fällt sehr knapp aus, so. Das So, was hier aufgeführt wird, hat zwei Bedeutungen. Zum einen sagt es aus, so unbeschreiblich, so unendlich, so unerklärlich. Denn diese Liebe kannst du nicht erklären. Wenn wir uns angucken, wozu Menschen teilweise fähig sind, dann können wir nicht verstehen, wie Gott dazu in der Lage ist, die Menschen zu lieben. Das ist unbegreiflich. Warum tut er das? Das Problem, in Anführungsstrichen, was dem Ganzen zugrunde liegt, ist die Gottesebenbildlichkeit, die wir gerade schon angesprochen haben. Denn auch wenn Menschen teilweise schlimme Dinge tun, sind sie ja trotzdem nach dem Bild Gottes geschaffen worden. Und das ist unumstößlich, das löst sich ja nicht einfach in Luft auf, das ist Fakt. Jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber ich gebe mir Mühe, das aufs Wesentliche runterzubrechen. Und zwar gibt es zwei verschiedene Aspekte der Gottesebenbildlichkeit. Es kommt in deutschen Übersetzungen nicht immer so deutlich heraus, aber im Hebräischen wird das durch zwei verschiedene Begriffe deutlich gemacht, die hier im Text auch erwähnt werden, nämlich Demut und Salem. Salem bedeutet Bild oder Standbild. Ja, früher haben Herrscher Standbilder von sich aufgestellt, um damit deutlich zu machen, hier ist mein Herrschaftsgebiet, hier regiere ich. Heute kann man das vielleicht mit Landesflaggen vergleichen, die an den Grenzen der einzelnen Länder stehen, um deutlich zu machen, hier beginnt Deutschland, Frankreich, Spanien oder was auch immer. Und der Mensch soll anzeigen, dass die Erde das Hoheitsgebiet Gottes ist. Hier regiert Gott, die Erde gehört ihm. Und dieser Aspekt der Gottesebenbildlichkeit, Zeuge für die Herrschaft Gottes zu sein, der hat nie aufgehört. Der ist immer noch da. Dieses Zeugnis trägt jeder Mensch in sich, völlig egal, wie gut oder wie schlecht er ist, völlig egal, wie gut oder schlecht er in meinen Augen ist, völlig egal, ob er an Gott glaubt oder nicht. Die Zugehörigkeit zur Spezies Mensch reicht aus, um Bild Gottes in diesem Sinne zu sein. Der zweite Aspekt der Gottesebenbildlichkeit bezeichnet eine Ähnlichkeit. Ja, es gibt auch eine gewisse Ähnlichkeit in Wesensmerkmalen zwischen Gott und dem Menschen. Und im Gegensatz zur Gottesebenbildlichkeit ist es bei der Gottesähnlichkeit natürlich so, dass die geistliche Einstellung entscheidend ist. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt und infolgedessen nicht so lebt, wie Gott sich das wünscht, der kann natürlich nicht Bild Gottes in diesem Sinne sein. Dieser Aspekt der Gottesebenbildlichkeit ist zerstört. Das gab es im Paradies, als der Mensch noch in enger Gemeinschaft mit Gott gelebt hat, als es nichts Böses auf der Welt gab. Da gab es zwischen Gott und zwischen dem Menschen auch eine Wesensähnlichkeit. Aber seit das Böse Einzug in die Welt genommen hat, ist dieser Aspekt der Gottesbildlichkeit zerstört. Die Menschen können das Wesen Gottes nicht mehr widerspiegeln. Ich bin vor einiger Zeit auf ein schönes Bild gestoßen, wo das sehr deutlich ausgedrückt wird, und zwar ist das der Mond. Ich denke mal, keiner von euch würde abstreiten, dass es den Mond gibt, oder? Zustimmendes Schweigen. Warum ist das so? Warum wissen wir, dass es den Mond gibt? Genau, wir können den Mond sehen, das ist ganz einfach. Aber warum können wir den Mond sehen? Weil er angestrahlt wird von der Sonne, genau. Der Mond ist keine eigenständige Lichtquelle. Der Mond produziert kein eigenes Licht, er gibt nur das Licht der Sonne wieder und deswegen ist der Mond sichtbar. Aber ist der Mond immer sichtbar? Nein, der Mond ist nicht immer sichtbar. Es gibt zunehmenden Mond, es gibt abnehmenden Mond. Die meiste Zeit können wir den Mond nur teilweise sehen. Manchmal können wir den Mond gar nicht sehen. Ja, es gibt ja auch eine Mondfinsternis. Dann ist der Mond plötzlich nicht mehr sichtbar. Aber ist er deswegen weg? Existiert er deswegen nicht mehr? Natürlich nicht. Der Mond ist immer noch da. Bei einer Mondfinsternis durchläuft der Mond den Kernschatten der Erde und kann in diesem Moment das Licht der Sonne nicht mehr widerspiegeln, weil eben dieser Kernschatten der Erde die Verbindung trennt. Und deswegen ist der Mond für uns nicht mehr sichtbar. Und genau so ist es mit der Sünde auch. Die Sünde trennt die Verbindung zwischen Gott und mir. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass es bei uns nicht so einfach ist wie beim Mond. Der Mond hat seine festgelegte Umlaufbahn und da kreist er um die Erde. Und deswegen verlässt der Mond irgendwann den Kernschatten der Erde wieder. Er wird wieder von der Sonne angestrahlt und er ist wieder sichtbar. Bei uns ist es nicht so leicht. Diese Trennung löst sich nicht von alleine wieder auf. Die ist jetzt erstmal da und wir kriegen die so leicht nicht mehr weg. Aber das Schöne ist, dass wir trotzdem nicht in diesem Zustand verharren müssen, weil Gott selbst uns einen Ausweg anbietet. Das ist die zweite Bedeutung von diesem So. Gott ist mit der Sünde sehr ernst. Gott streicht die Sünde nicht einfach weg. Gott lässt nicht einfach so 5 Grad sein. Sünde ist eine sehr ernste Sache. In Römer 6, Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Durch die Schuld, die wir alle auf uns geladen haben, haben wir uns selbst ins Abseits katapultiert. Und wir haben die Verbindung zu Gott gekappt. Streng genommen hat Gott gar keine andere Möglichkeit. Das Urteil muss vollstreckt werden. Aber wenn das passieren würde, dann hätte wirklich ausnahmslos jeder Mensch den Tod verdient und am Ende steht Gott alleine da. Sein ursprünglicher Wunsch, Menschen zu schaffen, mit denen er Gemeinschaft haben kann, wäre völlig in die Hose gegangen. Also muss er sich was anderes überlegen, ohne dabei seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Und er hat sich was anderes überlegt, denn der Vers geht weiter. Es heißt dann nämlich weiter, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das ist unumstößlich. Irgendjemand muss für diese Schuld bezahlen. Irgendjemand muss dich auf sich nehmen und irgendjemand hat für diese Schuld bezahlt. Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist auf diese Welt gekommen und er hat diese Schuld auf sich genommen. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und hat damit den Preis für unser Fehlverhalten bezahlt. Und deswegen ist der Weg zu Gott für uns wieder frei. Die Trennung ist weg. Und wenn wir das ernst nehmen, dann können wir sogar wieder Bild Gottes im ursprünglichen Sinne werden. Natürlich nur bruchstückhaft, weil wir als Christen ja auch immer wieder Fehler machen und täglich neu aus der Vergebung leben. Aber wir haben diese Vergebung. Wir müssen das nur annehmen. Das ist das Besondere an Jesus. Das ist das, was ihn aus allem anderen hervorhebt. Ich möchte jetzt hier nicht andere Religionen schlecht machen. Aber ich möchte Jesus hervorheben, weil das ist das Entscheidende. Religion ist letztlich nur ein Konstrukt, bei dem es darum geht, Regeln einzuhalten. Um dann am Ende das Ziel dieser Religion, wie auch immer das aussehen mag, zu erreichen. Bei Jesus geht es nicht darum, Regeln einzuhalten. Bei Jesus geht es ausschließlich um Liebe. Jesus ist keine Religion, Jesus ist Liebe. Jesus steht über der Religion. Und deshalb versuchen wir hier auch niemanden für irgendeine Religion zu gewinnen, sondern wir wollen Jesus verkünden. Diese Liebe, die Gott uns in Jesus entgegenbringt, die können wir uns nicht dadurch verdienen, dass wir irgendwelche Regeln befolgen. Liebe ist ein Geschenk. Jeder, der mal versucht hat, sich Liebe zu verdienen, der wird diese schmerzhafte Erfahrung gemacht haben. Liebe kann man sich nicht verdienen. Liebe kann man nur geschenkt bekommen. Und letztlich kann man die Liebe auf ein Wort reduzieren. Ja. Liebe ist ein Ja. Jesus ist das Ja Gottes zu mir. Völlig egal, was ich gemacht habe. Völlig egal, wie weit ich mich von ihm entfernt habe. Völlig egal, was für Schuld ich auf mich geladen habe. Völlig egal, wie ich bisher über Gott gedacht habe. Jesus Christus ist das Ja Gottes zu mir, zu dir, zu jedem Menschen. Und damit möchte ich gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, die ich zu Anfang der Predigt gestellt habe. Weißt du eigentlich, dass Gott dich liebt? Und ich hoffe, dass jeder diese Frage jetzt mit Ja beantworten kann. Aber diese Frage ist nicht die alles entscheidende Frage. Diese Frage ist wichtig. Aber noch viel wichtiger ist die Frage, liebst du Jesus auch? Gibt es auch ein Ja von dir zu Jesus? Ein Geschenk, das ich angeboten bekomme, das kann ich entweder annehmen oder ich kann es ablehnen. Die Entscheidung liegt bei mir. Das Angebot ist da, aber was ich daraus mache, das ist meine Entscheidung. Und damit komme ich zur dritten und letzten Frage, die uns heute auch noch beschäftigen soll. Was ist denn eigentlich, wenn ich dieses Geschenk ablehne? Kann es sein, dass Gott einen Menschen nicht liebt? Um es gleich vorwegzunehmen, das ist unmöglich. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Vielleicht erinnert ihr euch, in den 90er Jahren war das ein sehr beliebter Autoaufkleber. Und auch heute sieht man das noch auf so mancher Heckscheibe kleben. Nicht mehr so häufig wie damals noch, aber das ändert nichts am Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Das gilt heute noch genauso. Und das wird auch hier in unserem Vers sehr deutlich. Es heißt hier, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der Glaube ist entscheidend. Es heißt hier nicht, jeder, den Jesus liebt oder jeder, den Gott haben will, sondern jeder, der glaubt. Gott streckt jedem Menschen seine Hand entgegen. Davon ist niemand ausgenommen. Und jeder Mensch kann für sich selbst entscheiden, dieses Geschenk anzunehmen oder es abzulehnen. Das ändert nichts an der Liebe Gottes. In Jesus Christus kann Gott diese Welt lieben. Und das schließt ausnahmslos jeden Menschen ein. Ganz egal, was er getan hat. Ganz egal, wie liebenswert oder wie wenig liebenswert ich ihn halte. Gott sieht jeden Menschen durch das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Und deshalb kann er jeden Menschen lieben. Aber wie ich mich in Bezug auf dieses Geschenk entscheide, das hat Konsequenzen. Hier in diesem Vers steht, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Diese Medaille hat ja auch eine zweite Seite. Denn wenn jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht und das ewige Leben hat, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass jeder, der nicht an ihn glaubt, verloren geht und nicht das ewige Leben hat. Gottes Geschenk ist das ewige Leben. Und dieses Geschenk bietet er jedem Menschen gleichermaßen an. Jeder Mensch steht in der Entscheidung, dieses Geschenk anzunehmen oder es abzulehnen. Was wäre, wenn Gott wirklich jeden Menschen liebt? Gott liebt jeden Menschen. Und deswegen steht die Tür zu seinem Reich für jeden Menschen offen. Ich möchte euch gerne zum Schluss dieser Predigt herausfordern. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich der Meinung bin, dass für jeden was dabei ist. Für diejenigen, die noch nicht wissen, dass Gott sie liebt, genauso wie für diejenigen, die schon wissen, dass Gott sie liebt. Und zunächst möchte ich mich an diejenigen wissen, die vielleicht wenden, die vielleicht am Anfang der Predigt noch nicht wussten, dass Gott sie liebt. Jesus bietet dir sein Geschenk an. Und jetzt liegt es an dir, dieses Geschenk anzunehmen oder es abzulehnen. Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Und ich möchte dich einladen, heute die Chance zu nutzen und Ja zu Jesus zu sagen. Es wird gleich wieder ein Gesprächsangebot geben. Veit wird alles Nötige dafür bekannt geben. Und ich möchte dir Mut machen, das zu nutzen. Sprich mit jemandem darüber. Du kannst auch gerne zu mir kommen, du kannst zu Veit kommen oder zu wem auch immer, den du hier aus der Gemeinde kennst. Nur rede mit jemandem darüber. Mach das fest und geh heute bitte nicht hier weg, ohne Ja gesagt zu haben. Und dann möchte ich auch die anderen herausfordern, diejenigen, die schon Ja zu Jesus gesagt haben. Auch uns hat dieser Text eine ganze Menge zu sagen. Wenn Gott wirklich jeden Menschen liebt, wie wirkt sich das dann auf meinen Umgang mit anderen Menschen aus? Wie begegne ich anderen Menschen? Menschen, die mich vielleicht verletzt haben? Wie begegne ich Menschen, die mir nicht so liegen? Gehe ich denen am liebsten aus dem Weg? Behandle ich sie abweisend, kühl, anklagend, vielleicht sogar hasserfüllt? Oder bin ich dazu in der Lage, sie mit den Augen Gottes zu sehen? Durch das Opfer, was Jesus gebracht hat? Bin ich dazu in der Lage, ihnen liebevoll zu begegnen, Vergebung zu leben, weil ich doch weiß, dass mir selber auch so viel vergeben worden ist? Bin ich dazu in der Lage, anderen Menschen zu vergeben? Ich möchte euch dazu herausfordern, Dinge, die euch im Umgang mit anderen Menschen belasten, heute abzugeben, loszulassen, die nicht wieder mit nach Hause zu nehmen, ein Ja zur Versöhnung zu finden, ein Ja zu dem Menschen, der dich vielleicht schon so lange nervt und triggert und mit dem du überhaupt nicht klarkommst. Auch dazu kannst du das Gesprächsangebot gleich nutzen und dazu möchte ich dich auch einladen. Du kannst das Ganze jetzt während des nächsten Liedes in Ruhe auf dich wirken lassen, vielleicht auch in aller Stille von deinem Platz schon eine Antwort geben, aber nutz ruhig auch die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst mit jemandem darüber zu sprechen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.